neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen mit einem Gast für diese Woche Freitag, wieder relativ nah am Geschehen, Michael. Hallo Michael.
Hallo und Servus.
Servus, du kommst wahrscheinlich aus dem süddeutschen Bereich Deutschlands, oder?
Genau, so ist es. Aus Augsburg. Ja,
das hört man sofort. Ich hatte ja zum Beispiel den René, das war ja so der das Ganze eigentlich mit inspiriert hat, die allererste Folge. Das war ja eigentlich nur so ein Pilotprojekt, so eine Schnapsidee, die wir mal gehabt hatten. Und wir hatten auch eine Zeit lang noch sehr viel Kontakt über WhatsApp und er schrieb mir immer Fabian, Servus, und ich schrieb immer Moin, René. Und da hat man halt gesehen, da prallen Welten aufeinander. Ich komme halt aus Norddeutschland und ich finde es dann immer so witzig, wenn ich mich mit Leuten aus Süddeutschland halt eben unterhalte.
Ja, aber so muss es doch sein, einfach die Dialektik und so ein bisschen das Heimatgefühl mitbewahren.
Ja, klar, absolut, ja. Absolut. Michael, wir wissen, du kommst aus Augsburg, hast du ja gerade erzählt. Möchtest du ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du? Was machst du beruflich vielleicht? Wie alt bist du? So, noch nicht so unbedingt aufs Hobby, da kommen wir dann gleich zu.
Ja, also ich bin 41 und
oh, das sieht aber nicht nach aus. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche. Das sieht wirklich nicht aus.
Ja, arbeite im öffentlichen Dienst und ja, mach neben dem Pen and Paper auch noch Live-Rollenspiel, Fotografie, jetzt politisch ein bisschen so im kommunalen, ja, Brettspiele. Mhm. Also einen Haufen zu tun.
Und, ja. Ja. Das kenne ich.
Wird nie langweilig.
Das auf jeden Fall, das wird nie langweilig. Du bist im öffentlichen Dienst, ja, du bist natürlich sehr breit gefächert, ne? Was man da so macht.
Also, genau, jetzt. Ja, also jetzt bei mir Sozialhilfe.
Ah, okay.
Anträge bearbeiten.
Okay. Du hast gerade gesagt, du machst neben ganz viel PNP, machst du auch LARP.
Genau, so ist es.
Ist natürlich eigentlich ein Thema für sich. Da kann man natürlich auch eine ganze Folge drüber aufnehmen. Vielleicht können wir es ganz kurz anschneiden. Was ist so dein Hauptcharakter, sage ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen? Und wie ist es da überhaupt zu gekommen, dass du LARP machst?
Okay, dann versuchen wir es mal auf ganz kurz runterzutrimmen. Angefangen hat es natürlich mit dem Pen and Paper und dann bin ich zum LARP rüber gewechselt, weil ich Leute kannte und es einfach mal ausprobieren wollte. Mhm. Und Hauptcharakter ist ganz schwer. Also ich spiele seit 15 Jahren einen Charakter, den ich mittlerweile hauptsächlich auf Mythodea spiele. Allerdings ist der gerade so ein bisschen auf die Seite gelegt worden, weil ich vor 2 Jahren spontan und per Zufall eigentlich reingestolpert bin, auf Mythodea einen der Hauptbösewichte zu spielen.
Ah, okay. Ein der Hauptbösewichte. Wie kann man sich das vorstellen?
Wie ich reingekommen bin oder was ich spiele?
Nee, also diesen Hauptbösewicht zu spielen, wie, was, ja, das ist vielleicht doof ausgedrückt, aber ich meine, ich habe da auch keine Ahnung vom LARP an sich. Aber du sagst jetzt Hauptbösewicht spielen, was ist denn dann deine Aufgabe?
Also einerseits im Prinzip als Flaggfigur für das untote Fleisch dort aufzutreten, als deren quasi Anführer oder mit einer der Anführer von ihnen, und andererseits natürlich um den Spielern, die dort sind, das sind ja an die 10.000 Personen insgesamt auf dem Conquest und davon 6.000, 7.000 Spieler, denen eine Plot-Anspielstation zu bieten, um einfach ihre Charakterstory weiterzutreiben, beziehungsweise halt einfach den Plot voranzutreiben und an mir so einen schönen Reibungspunkt zu haben, der halt nicht ganz schwarz ist oder ganz weiß, wie den Spieler manche Charaktere sind, sondern halt auch viele graue Nuancen mit drin hat und sagen kann, hey, ich versuche nicht einfach, den sofort zu töten, sondern erstmal mit ihm zu reden.
Ja, klingt nach einem Ansatz, den ich selber in einem Pen and Paper schon mal versucht habe. Aber dazu können wir gleich noch kommen. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und das ist wahrscheinlich dann die Tage, wie lange geht so ein LARP-Festival in der Regel bei euch?
Oder? Unterschiedlich. Also die jetzt, die Methodia zumindest, kennen wahrscheinlich viele von deinen Hörern, zumindest die LARP mal gehört haben. Das dauert 5 Tage, beziehungsweise ich bin halt dann meistens 10 Tage dort, weil vorher und nachher ein paar Tage noch aufbauen, boah, helfen, abbauen, helfen und dergleichen, ja.
Krass.
Genau, und ansonsten die meisten LARP-Veranstaltungen sind so übers Wochenende, gibt aber auch welche, die bloß mal einen Tag dauern. Du hast wahrscheinlich auch schon mal eins gemacht, du hast bestimmt schon mal Dinner-Krimis gespielt, oder?
Ich habe tatsächlich noch keinen LARP gemacht.
Aber Dinner-Krimi?
Auch nicht.
Auch nicht, okay. Dann hast du tatsächlich noch, dann hast du es vielleicht nur im Kindergarten gemacht.
Ich habe, meine Eltern haben Krimi-Dinner mal gespielt von vor 1 oder 2 Jahren zu Silvester. So. Und ich kannte auch das Setting, weil ich dasselbe bei den Rocket Beans gesehen hatte. Ich hätte tatsächlich auch mal Bock darauf, so ein Krimi-Dinner zu machen, auch auszuarbeiten, also quasi hier der Austragungsort zu sein. Hätte ich tatsächlich wirklich sehr viel Spaß dran, glaube ich. Aber so richtig auf dem LARP, einer unserer Spieler, der hat das vor Jahren auch schon gemacht. Ich würde mir das gerne angucken von außerhalb, so, aber nicht direkt dabei sein. Erstmal nur angucken. Also es steht jetzt nicht auf der Liste, so wie jetzt Warhammer 40k zu spielen, auf meiner Bucketlist, die ich so abhaken möchte.
Das ist genauso wie beim Rollenspiel. Du hast deine Zuschauer auch nicht dabei, die spielen bei dir auch mit. Also
ja.
Nee, mach's einfach mal, wenn du Zeit hast und dann entscheid. Also vielen Leuten macht's Spaß. Es gibt ein paar Leute, das taugt nicht jedem, ist aber wie mit jedem Hobby so. Mhm. Und Rollenspieler sind tendenziell dafür sehr affin.
Ja, das ist also absolut. Es ist ja, die Brücke ist ja sehr klein, ne? Also LARP und Pen and Paper. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist durchs Pen and Paper ans LARP gekommen. Und deswegen ist die Brücke halt eben sehr klein, ne? Und macht vielleicht mal Sinn, das mal auszuprobieren, auf jeden Fall. Ich werd's mal im Hinterkopf behalten. Und ich glaube, hier in der Nähe bei mir gibt es auch etwas größeres LARP-Festival.
Gibt es, glaube ich, einiges. Ganz Deutschland gibt es die und überall weltweit.
Ich weiß, dass unsere evangelische Kirche da sogar schon mal Werbung für gemacht hat. Aber das ist nur am Rande mal erwähnt. Nee, du hast gerade gesagt, du bist durchs Pen and Paper ans LARP gekommen und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie bist du denn überhaupt ans Pen and Paper Rollenspiel gekommen?
Ans Pen and Paper eigentlich relativ klassisch. Irgendwann stand ein Spitzel bei mir vor der Tür und meint so, hey, ich hab hier was, da kommen jetzt von meinem Bruder, kommen die Freunde nächstes Wochenende daher, lass uns das zusammen spielen. Und ja, dann bist du mit 14 Jahren ungefähr in so einer Pen-and-Paper-Runde gelandet.
Also dieser klassische Gruppenzwang, wenn man so will.
Ja, quasi so beste Kumpel halt und ja. Dann macht man halt das, was der macht oder andersrum macht er, was ich mache und man zieht sich halt gegenseitig so mit rein.
Ja, das stimmt. Okay, was war das für ein System? Was hat er da mitgebracht? Kannst du dich...
Also ich war mir sehr sicher und bin das auch immer noch. Es ist DSA das erste gewesen. Allerdings in der gleichen Gruppe, glaube ich, auch noch im gleichen Jahr haben wir mal zumindest 1 oder 2 Runden Shadowrun gespielt. Damals noch war das 2er oder 3er, das noch mit den 6-seitigen Würfeln. Mit dem. Oder ja, nee, sind es, glaube ich, immer noch her, aber mit dieser ganz kruden Regelung damals noch. Als der älteren.
Ich habe Shadowrun nie gespielt, deswegen brauchst du jetzt nicht hoffen, dass ich da irgendwie Ahnung von habe. Ich weiß nicht, ob das bei mir noch auf der Liste steht. Ich weiß, dass es so ein bisschen Ach, korrigier mich jetzt, wenn ich da falsch liege, wird so ein bisschen in diese Art Hacker-Szene reingeht, oder?
Du kannst es eigentlich als Mischung zwischen Cyberpunk und Fantasy vorstellen. Also DSA und Cyberpunk, würde ich sagen. Genau. So ein bisschen zusammengemischt. Du bist Elfen-Orks und Hacker.
Ja, genau. Ja, ich habe jetzt mir bei dem Kickstarter von den Storypunks habe ich mir das Otherscape halt eben besorgt, beziehungsweise gebacken. Und da freue ich mich halt drauf, weil das halt eben nur diesen Cyberpunk-mäßigen Einfluss hat und nicht großartig noch irgendwas mit Fantasy-Elementen. Da freue ich mich noch sehr drauf, wenn das Buch mal irgendwann ankommt. Liebe Grüße, falls es hört.
Ja, diese Kickstart-Geschichten, da hängen auch noch ein paar.
Na, ich weiß, es kam vor ein paar Wochen die E-Mail, dass man jetzt das Otherscape-Regelwerk kriegen kann. Diesen zweiten Teil, wo Tokio quasi beschrieben ist, der lässt noch auf sich warten und ich wollte aber beides zusammen haben, wenn das dann, und dann kann ich es, also es kommt dann halt irgendwann beides zusammen mit der Post, genau.
Ich freue mich jetzt auch gerade schon so ein bisschen drauf, weil Scheibenwald müsste demnächst ankommen. Das ist aber ein Spiel. Bin ich auch mal sehr gespannt, ob das einen so abholt wie die Romane. Und
Scheibenwelt, okay. Worum geht's da? Kannst du ein bisschen was erzählen?
Die Scheibenwelt kennst du von Terry Pratchett, oder?
Nein.
Die Romane? Nee, okay. Terry Pratchett, englischer Autor, der hat eine Fantasy-Welt erschaffen, die sehr stark eine Hommage an die echte Welt ist. Also wenn du diese Romane liest von ihm, dann denkst du dir, ja, der schreibt nicht irgendwie über eine Fantasy-Welt, sondern er schreibt tatsächlich über unsere Welt jetzt und heute, auch wenn er jetzt schon tot ist. Aber ich glaube, einer seiner ersten Romane, die er geschrieben hat, hat mich damals an die Gründungssitzung von Pegida und AfD erinnert. Und mir gedacht hat, so, das, was der damals in den 80ern geschrieben hat, das ist genau die Gründungssitzung von diesen beiden. So, genau so müssen die sich entwickelt haben und so. Und ganz viele von diesen anderen Sachen, die er da geschrieben hat, sind einfach so wirklich so Sticheleien an unsere Welt. Und er wurde mal interviewt. Und in dem Interview wurde gefragt, Sie sind ja Pressesprecher eines Atomkraftwerks. Wie kann man sich dann solche fantastischen Geschichten ausdenken? Und dann meinte er so, naja, bei dem, was hier in dem Atomkraftwerk passiert, schreibe ich hier, sind meine Romane eigentlich eher sowas wie Tatsachenberichte oder die Realität. Irgendwo in die Richtung ging dieses Zitat von ihm.
Es gibt ja auch ein Buch von, also worauf ich noch, dass er, Stephen King hat ein Buch geschrieben, Der Anschlag. Und der hat halt mit Geschichtswissenschaftlern und so weiter und so fort so ausgearbeitet, wie wäre es gewesen, wenn John F. Kennedy nicht erschossen worden wäre und das Ganze halt eben weitergelaufen wäre und so. Und das war total abstrus, wie die Welt dann laut den Geschichtsprofessoren halt eben ausgesehen hätte. Also das war wirklich geistesgestörte, kranke Scheiße. Also heftig.
Da kommen interessante Geschichten raus bei sowas, ja.
Ja, genau.
Was wäre, wenn Geschichten?
Ja. Also es ist natürlich schon, das sind natürlich immer so, was wäre, wenn Fragen, ne? Und was wäre, wenn Fragen kannst du nicht beantworten. Das ist halt so. Aber es ist dann trotzdem immer wieder interessant, darüber nachzudenken halt eben, ne? Ja, was wäre, wenn ich jetzt meine Frau nicht kennengelernt hätte, dann würde ich wahrscheinlich heute auch nicht hier sitzen. So, ne? Solche Sachen.
Genau, der klassische Butterfly-Effekt.
Richtig, genau. Okay, Scherbenwelten. Hast du da noch?
Scherbenwelten gibt es auch. Die hat der Chani gemacht.
Hast
du auch schon mal gesprochen. Scheibenwelt.
Genau. Scheibenwelt.
Der Chani ist auch cool, weil mit dem habe ich auch schon gespielt.
Schöne Grüße, falls du es hörst. Hast du schon eine Art, also einen groben Ansatz, wie das System funktioniert? Also was für Würfel benutzt man?
Fall gar nicht. Also da war es wirklich so, ich war mehr im Hintergrund interessiert. Ich weiß auch gar nicht, ob es so ein Staubfänger wird wie manche andere Systeme, die dann einfach im Regal stehen, einmal durchgelesen und hingestellt. Mhm. Also da werde ich definitiv reinlesen, weil es gibt auch andere Sachen, die stehen im Regal, die hat man nicht mehr aufgeschlagen.
So. Okay, da kommen wir gleich zu.
Ein paar Bücher, die sind einfach nur noch eingeschweißt.
Ach, kommen das wir aber gleich auch mal. Okay, du hast gerade schon gesagt, du hast noch so ein paar Bücher stehen, von denen noch einige eingeschweißt sind. Da kommen wir gleich zu. Du hast aber auch bestimmt schon einige davon gespielt, oder?
Ja, also ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen oder eigentlich nie wirklich angefangen, aber es sind, glaube ich, weit über 50 Systeme.
Okay, ich möchte jetzt natürlich nicht, dass du alle aufzählst, auch wenn der ein oder andere Zuhörer das bestimmt möchte. Aber ich mache das dann immer so, gib mir mal deine Top 5 an Systemen, wo du sagst, das war in der Vergangenheit schon wirklich sehr geil.
Ich fange mal da an. Hunter habe ich gespielt. Okay. Hunter the Reckoning aus dem Vampire-Universum. Ich mag Vampire überhaupt nicht. Ich hab's eine Zeit lang als Pen and Paper gespielt. Ich habe auch schon ein Vampire Live-Run-Spiel gespielt. Ich bin immer der Meinung, Vampire ist kein Live-Run-Spiel, sondern irgendwas anderes, was man spielt. Aber nee, das ist viel zu weit. Ich mag's nicht, Hunter hatten wir halt einfach eine genial gute Spielleiterin und bei der hätte ich alles andere auch gespielt, egal wie beschissen das System ist oder so, weil die Runde war halt einfach legendär gut.
Mhm.
Und wir hatten da so ein bisschen von der Art her so Mystery-Horror mit Familiendrama, das heißt, es ging nicht darum, einfach nur alles tot zu kloppen, sondern irgendwann lebten dann im Haus vom einen zwei Geister und man hat die Werwölfe, die in London unterwegs waren, dem hat man eine Art Friedensabkommen gehabt, so wir greifen euch nicht an, ihr tut uns nichts.
Mhm.
Oder einer unserer Charaktere hat dann tatsächlich einen Zombie eigentlich in den Tod gequasselt. Bei dem erklärt, er kann doch jetzt sterben. Er muss jetzt doch gar nicht mehr rumlaufen und solche Dinge. Also daher sehr coole und harmonische Gruppe und es gab Handouts noch und nachher, wo du halt einfach wirklich immer denkst so, boah, das sind halt Ideen, die Spielleiterin da hatte. Und denkst so, Zucker.
Ja. Das ist, das macht viel aus, wenn du da einen sitzen hast, der wirklich auch ja, wirklich mit Begeisterung und dich abholt. Ne? Also das macht unglaublich viel mit sich oder bringt unglaublich viel mit sich.
Oh ja, genau.
Ja.
Genau, ähnlich ging es mir mit Battlestar Galactica.
Mhm.
Da hatte ich jetzt kein Problem mit dem Setting oder mit dem System, weil das System eigentlich auch ganz okay war. War jetzt, glaube ich, nicht das allerbeste System oder so, aber war sehr gut spielbar, das System. Und da hatten wir auch einen super Spielleiter, der das halt toll rübergebracht hat. Wir haben uns halt einfach entschieden, wir spielen nicht auf der Galactica, weil das ist halt, ja, dann läufst du zwischen den Filmcharakteren rum aus der Serie und alles, das wird dann ein bisschen lame, sondern wir spielen halt einfach eine Storyline, die an der anderen Seite weitergeht.
Mhm.
Und nicht mit diesem Auszug von der Serie ist, sondern auf dem Planeten weitergeht, während die Zylonen angreifen. Und da hatten wir halt eine super gute Storyline. Und irgendwann ging es dann so weit, so, okay, ja, du bist jetzt Captain eines Raumschiffs. Wir spielen hier keinen Star Trek, wo der Captain jedes Mal vom Raumschiff runtergeht, wenn es eine Außenmission gibt. Du brauchst einen Zweitcharakter. Und dann hatte plötzlich irgendwie jeder von uns einen Zweit- und manche sogar einen Drittcharakter, weil im Raumkampf brauchst du einen Piloten. Und dann hast du teilweise in einer Session zwischen zwei und drei Charakteren hin und her geswitcht, was sehr, sehr gut funktioniert hat.
Okay, das ist heftig. Ich meine, das muss man natürlich auch erstmal schaffen und auseinanderhalten, weil ich glaube, die Schwierigkeit liegt, glaube ich, darin, Spielerwissen von Charakterwissen zu unterscheiden, oder? Oder gab es das bei euch jetzt nicht so
das
sehr?
Das ging eigentlich relativ gut, weil du ja ganz klar unterschiedliche Missionen, quasi zur gleichen Zeit unterschiedliche Missionen gespielt hast, während die einen unten auf dem Planeten irgendwas gemacht haben, die anderen oben im Raumkampf gekämpft haben und der nächste irgendwie die Flotte dirigiert hat.
Mhm.
Und da hat man dann auch halt tatsächlich auch sowas gehabt. auf dem Raumschiff war ich der Captain. Auf der Bodenmission habe ich halt einfach nur den einfachen Soldaten gespielt und jemand anders hat den Anführer dort gespielt. Dann war auch die Differenz zwischen den Charakteren, da waren die Charaktere sehr stark unterschiedlich und nicht irgendwie sehr ähnlich gelagert. Dann konntest du sie auch nicht so leicht verwechseln. Das geht dann schon.
Aber der Informationsfluss von deinem, also deinem Charakter-Captain zum anderen Charakter-Captain wurde sich schon untereinander erzählt, sodass auch alle irgendwo im Bilde wart, was passiert da und da jetzt eigentlich.
Ja, das auf alle Fälle auch. Vorteil bei so einem System ist natürlich, du hast ja ganz viele Kommunikationsmöglichkeiten, also mit Überfunk und allem. Daher ist natürlich auch die Information, die der eine Charakter hat, schnell beim anderen gelandet und nicht irgendwie ein Delay von mehreren Tagen, Wochen oder Monaten.
Ja, genau. Das war nämlich eben mein Punkt, ne? Dass du die Informationen, die vielleicht wichtig sind, dem einen Charakter halt eben über Funk mitteilst, ne? So. Oder dein Charakter-Captain, dem Bodentrupp-Captain und der gibt das dann halt eben weiter, ne? So.
Genau, ja. Aber da muss man halt das ein oder andere Mal ein bisschen darauf achten, dass man halt sagt, okay, der eine weiß nicht, was der andere weiß, aber.
Ja, genau.
Was wir gerade uns erspielt haben auf der anderen Seite, aber trotzdem, das hat sehr gut funktioniert und ziemlich viel Spaß gemacht.
Ich muss nämlich immer an meine Spieler denken, wenn es gerade um Spielerwissen und Charakterwissen geht. Jetzt bei uns im aktuellen Abenteuer ist es so, der Goblin Cash, wir spielen ein Piraten-Setting, der hatte dem alten Seemann in der Taverne etwas geklaut, ohne dass die anderen das mitbekommen. So, das ist natürlich jetzt Spielerwissen. Irgendwie ein Abend oder zwei Abende weiter hat dann der eine Charakter gesagt, hey, hast du nicht das und das? Ich sage, Leute, das wisst ihr nicht. Er hat es euch immer noch nicht erzählt. Ne? So, und das, da muss man die Spieler halt auch eben schnell mal wieder dran erinnern und die sagen dann, ja gut, okay, dann ist, ne, habe ich nichts erzählt. Und der hat es dann auch irgendwann über den Captain des Schiffes haben die das anderen dann eben erfahren, was er da eigentlich hat. Ne? So, somit wusste oder weiß jetzt auch jeder, was er da geklaut hat.
Ja, das ist natürlich eine kleine Brücke, die man immer schlagen muss und wo man dann ein bisschen aufpassen muss, aber im Regelfall funktioniert sowas immer ganz gut und wenn einem, ich glaube, so mal eine Kleinigkeit durchrutscht, dann who cares, wenn es den Spielfluss fördert und alle Spaß daran haben.
Also, genau, who cares? Also, ich mache da jetzt auch kein Fass von auf, nur es gibt halt eben Momente, wo es nicht passt. Wenn ich dann jetzt frage, okay, hast du es den anderen erzählt, vielleicht in einer ruhigen Minute oder so, dann würde ich das auch noch durchgehen lassen. Aber in dem Fall war es halt so, er hat es weggesperrt. Also, es kam auch kein anderer daran. Es war in seinem Labor unten im Schiff und dementsprechend war es dann halt eben unpassend, das durchgehen zu lassen, ne?
Ja, klar, dann muss man halt einfach mal
sagen,
Stopp.
Ja, es war ist nicht schlimm, um Gottes Willen. Man muss die Spieler dann einfach mal einmal mehr daran erinnern, dass es dann halt eben so ist. Ja. Okay, du hast jetzt gerade, Scheibenwelten gesagt und Hunter aus, ich glaube, es ist die
World. Ja, Scheibenwelten weiß ich noch nicht. Ich hoffe.
Ach nee, stimmt. Genau, nee. Hunters hast du gesagt und
Battlestar Galactica.
So. Genau. Entschuldigung.
Alles gut. Es ist spät.
Genau, es ist spät. Für uns beide, glaube ich, ne?
Genau, und wir waren lange wach, ja. Genau. Ein System, das du schon ein paar Mal erwähnt hast und ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast es auch selber gespielt oder wolltest es selber spielen, Engel?
Nee, habe ich, es ist öfter erwähnt worden, tatsächlich. Ich habe es aber. Ja, ich habe so viele Sachen, die ich spielen will und ich habe so viel
stimmt, da genau, jetzt du hast gesagt, das ist auf der Bucketlist.
Genau, ich möchte es auf jeden Fall, ich habe es auf jeden Fall auf die Bucketlist geschrieben und bin gespannt, wann ich dazu komme. Die Zeit ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, aber ich habe jetzt ein bisschen mehr experimentierfreudige Spieler, denen ich sowas vielleicht zumuten kann, weil ich jetzt hoffentlich bald eine zweite Stelle habe, wo ich Spiel leiten werde, und zwar bei uns im Jugendtreff. Und da kann ich dann noch viel mehr ausprobieren und spielen und leiten und das Hobby weitertragen.
Ja, das ist eine sehr coole Sache. Habe ich tatsächlich auch schon mal überlegt und steht auch noch auf meiner Bucketlist, eventuell mal einen Treff zu leiten. Beziehungsweise, ich habe es eigentlich schon. Allerdings nicht übers Jugendtreff, sondern einer von den Leitern im Jugendtreff organisiert bei uns einmal im Jahr ein Spielekon dort für Brettspiele und Pen and Paper. Und da habe ich in dem Zusammenhang dort auch schon geleitet.
Mhm.
Ja, unter anderem. Nee, Engel war es nicht, aber genau. Ein paar andere Spiele noch, ja.
Ja, es ist, ich finde sowas geil, ich finde sowas wichtig, dass Leute dieses Hobby sehen und nicht nur als dieses nötige Thema abstempeln von wegen, ja, lass dich mal machen. Es ist halt einfach so viel mehr als nur Rollenspiel an sich, es ist ja viel, viel mehr so, ne?
Mhm. Genau.
Und aber Engel steht tatsächlich auf meiner Liste. Irgendwann werde ich mir das bestimmt besorgen und dann auch mal lesen und leiten.
Ja, und dann lasst du deine Spieler den schönen Aha-Effekt erleben. Weil das ist ein super schönes System. Ich habe die Romane habe ich dazu gelesen. Mhm. Und wenn du das Regelwerk dann liest und dann diesen Aha-Effekt hast und dann denkst, okay, ich darf den Spielern nicht mal die Hälfte erzählen, was im Regelwerk steht.
Ja, weil, genau.
Genau, du nimmst ihnen den Spaß.
Ja, irgendwas war da. Es hat irgendeiner auch schon mal so erzählt, genau. Ja. Ich mag sowas. Ich mag das, wenn die Spieler noch im Unwissenden sind und vielleicht auf die falsche Fährte gehen und so. Das finde ich immer ganz cool.
Genau. Da kommen wir dazu zum nächsten System, das ich super spannend finde, weil da hatten wir diesen Aha-Effekt auch. Hell on Earth.
Hell on Earth, okay. Sagt
genau.
Mir, glaube ich, nichts. Habe ich noch nicht gehört, glaube ich.
Das wird dir in Kombination mit dem nächsten System, den ich auch noch sage, gleich was sagen, vielleicht. Und zwar Deadlands. Das hast du auch schon ein paar Mal hier im Podcast gehabt.
Ja. Ja.
Genau, Deadlands, Horror-Western mit Steampunk-Elementen.
Stimmt. Genau. Und da bin ich tatsächlich, es juckt mir in den Fingern. Tatsächlich, weil ich unbedingt ein Western-System haben möchte. Ich traue mich noch nicht. Ich traue mich noch nicht, weil mir dieses... ich glaube, mein Regal wird dann ein bisschen zu horrorlastig und da habe ich tatsächlich nicht so viel Lust drauf. Aber
du kannst Deadlands mehr ins Horror spielen, du kannst es mehr in Splatter spielen, du kannst es aber auch mehr in Steampunk, also Wild Wild West mäßig spielen oder...
Ja.
Oder ins klassische Western. Das liegt ja an dir und deiner Gruppe so ein bisschen. Mhm. Aber ja, natürlich hast du so Horrorelemente mit drin und Untote und Geister oder sowas können auftauchen. Ja. Aber die Charaktere gehen nicht so crazy oder kaputt wie halt in Cthulhu.
Mhm.
Sondern da hast du schon eher so ein bisschen die Helden, die du spielst.
Ja.
Und die Geschichte von der. Genau, nee, und Deadlands ist so mit eins meiner absoluten Favorite-Systeme. Ich habe es auch jahrelang als Spieler gespielt, jetzt eher am Leiten, wenn ich es mal mache. Weil sich meistens halt kein anderer Spielleiter findet, der es macht. Oder halt dann irgendwo parallel mit mir zusammen auf der Spielemesse leitet.
Mhm.
Letztes Mal irgendwie waren wir dann mit zwei Runden auf der Spielfield, auf der Süddeutschlands größter Spielemesse und haben dann parallel geleitet, Deadlands.
Ah, okay.
Oder kurz hintereinander, ja, wo du also auch sagst, okay, du kannst jetzt nicht als Spieleerklärer oder Spieleleiter beim anderen mitspielen und den ja. Spielern, die herkommen und Neulingen, die herkommen, einfach die Plätze wegnehmen und selber nichts anbieten.
Ja, das stimmt. Ja. Ich habe so eine richtig abgefahrene Idee, die kam mir vor Jahren schon mal in den Kopf, dass man, und das würde sich auf einer Convention natürlich super anbieten, wenn man einen Kumpel hat, der auch dasselbe System leitet und sich mit dem quasi so einen Plot ausdenkt und die zwei Gruppen spielen parallel, fangen gleichzeitig an und setzen dieselbe Zeit an und. Und irgendwann gibt es einen Punkt, wo die gegeneinander kämpfen müssen. Also Tisch 1 und Tisch 2 kommen an einen großen Tisch und müssen dann halt gegeneinander kämpfen. So, dass sie quasi beide denselben Plotstrang haben und dann am Ende aufeinandertreffen.
Hab ich beides auf Spieler und als und auf der Spielleiterseite schon.
Krass, wie geil.
Auf Spielerseite war es tatsächlich, da haben wir in einem Piratensetting, wir waren die Piraten und die anderen waren die spanische Marine.
Ah, geil, okay.
Und ja, haben uns gegenseitig ausgestochen. Und auf Spielleiter-Setting war es in einem Star Wars-Universum. Da haben wir dann tatsächlich die beiden Spielergruppen zusammengeführt, damit sie zusammen gegen das große Evil kämpfen müssen.
Ah, wie geil. Boah, ich stelle mir das so geil vor. Halt auch, also da bietet sich eine Convention halt wirklich für an, weil du hast eben schon die Gruppen, also die kommen ja einfach an den Tisch so gesehen. Und wenn du dann wirklich zwei Spielleiter hast, die wirklich wissen, was passiert und dann am Ende dieser große Plot-Twist, alle sitzen an einem Tisch und das, ich stelle mir das so cool vor, ey.
Ist anstrengend, aber wenn
ja.
Braucht viel Planung, aber dann gibt es echt coole Outcomes, ja.
Ja, also ich glaube, wenn man das wirklich einmal durchzieht und einmal durchplant, ich meine, du weißt ja nie so richtig, was die Gruppe macht und das ist natürlich immer so, du weißt nicht, was die Spieler machen, aber wenn es einen roten Faden hat, dann geht das natürlich. Aber wie gesagt, wenn das, glaube ich, einmal geplant ist und Entschuldigung, dann kann man das halt auch mehr als einmal spielen und du hast immer denselben Effekt der was, wir müssen jetzt mit denen zusammen oder wir müssen jetzt gegen die zusammen. Das ist ja, ich glaube, dieser Moment.
Wenn es eintritt, das machen wir es auch noch. Da hatten wir zwei Gruppen, die absolutes identische Abenteuer in zwei Paralleluniversen quasi gespielt haben und dann irgendwo über so ein Dimensionsportal oder sowas zusammengespielt worden sind.
Ach, wie geil. Bisschen
wie den neuen Marvel-Filmen quasi.
Ja.
Auch genau, sehr das cool. War auch super interessant, dann zum Schluss irgendwie gegen das Big Monster kämpfen mussten.
Mhm. Aber wie gesagt, also zurück auf Deadlands zu kommen, ja, es juckt mir in den Finger. Wie gesagt, ich hätte gerne so ein Western-stilistisches Spiel. Ich weiß nur noch nicht, ob mir diese Horrorelemente da drin gefallen, weil, ja, weiß ich nicht. Ich bin mir noch nicht sicher.
Ja, probier es einfach mal aus. Du musst ja nicht die Bücher gleich alle kaufen und kannst ja einfach genau auf dem Rollenspiel-Con oder sowas mal einfach das testen.
Naja.
Oder online jetzt mittlerweile ja auch.
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Ich hab jetzt demnächst Geburtstag und ich darf mir nichts kaufen. Neigt ja immer vor seinem Geburtstag noch irgendwie, ich sag, ach komm, ich kaufe mir das mal eben schnell und dann, ja.
Ja, wenn du mal die Fragen so, ja, was wünschst du denn? Und dann siehst du, ah, das ist ja auch noch toll, aber das kann ich mir eigentlich nicht wünschen, kaufe ich es mir.
Ja, genau. Ja. Ja, cool. Also, das sind so deine Top 5, sag ich mal.
Wo du also, sagst, es ist schwer zu sagen, aber ja, ich würde. Du weißt, genau.
Wenn ich dich nächstes Jahr fragen würde, wäre es eine komplette andere Top 5, glaube ich.
Nicht ganz. Viele bleiben drin, aber ja, das eine oder andere würde vielleicht wechseln. Nee, aber du zu Hell on Earth darf ich nochmal kurz?
Ja, klar, selbstverständlich.
Genau, die Brücke im Hell on Earth. Ist Deadlands 200 Jahre später ungefähr. Spielt okay. Irgendwie 2190, paar 90 oder sowas. Mhm. Und die Welt, also die komplette Deadlands-Welt einfach weiterentwickelt, im Prinzip so von der Art her jetzt wie Fallout, von der Art vom Ding. Alles zerstört, überall irgendwie Atombomben runtergegangen oder dann halt aus Deadlands auch noch mit Geisterenergie und so weiter versehen. Und wir hatten da auch einen super guten Start rein, weil wir auf einem Rollenspiel-Con tatsächlich eine Runde Deadlines ausgeschrieben hatten mit neuen Charakteren. Hieß, keiner darf Charaktere, die er bisher gespielt hat, spielen, sondern kriegt vom Spielleiter vorgefertigte Charaktere für eine Posse Texas Ranger. Mhm. Und wir starten das Abenteuer, reiten in die Stadt rein, wundern uns schon so ein bisschen über die über das komische Aussehen von den Steamwagons und so weiter und dass der eine Polizist oder Town Marshal irgendwie so ein bisschen plemplem ist und ständig mit seiner Schulter spricht und so und lauter so komische Details und kommen irgendwann so zum Schluss quasi in eine Disco rein und kämpfen gegen den DJ, weil wir es halt einfach nicht anders wussten, weil der schmeißt mit Lichteffekten um sich herum.
Ach, wie geil.
Und wachen dann, sterben in dem Moment, als wir gegen den kämpfen, weil in irgendeinem großen Feuerball oder so, und wachen in Kryotanks auf in dieser Hell on Earth Welt. Und wussten nicht, wer, wie, wo, was wir sind und was da passiert um uns rum, und für uns war halt alles fremd. Und dann spielst du halt einen Charakter, der einen Wissensstand von 1876 hat, in 200 Jahre später, was zu sehr coolen Effekten vorkommt, wenn du irgendwo in einen Waffenladen reingehst, sagst, ich möchte Dynamit haben, und der drückt dir eine Handgranate in die Hand, und du schmeißt die Handgranate in die Ecke, so, hat er nicht mal eine Zündschnur. Posse bleibt stehen. Alle anderen Charaktere, die mittlerweile noch dazugekommen sind, und NSCs springen in Deckung. Und die so, was denn?
Ja. Ich habe, da habe ich letztes Jahr auf der Bavaria Con was gehört. Das hat mich irgendwie nicht losgelassen, diese Idee. Da gab es, ich muss das vielleicht, ich hoffe, dass ich das richtig einsortiere. Da haben die Spielleitung in einer Runde in DSA, wohlgemerkt, also im High-Fantasy-System, ein Dimensionsportal aufgerissen, welches die Charaktere in unsere Welt geholt hat. Und die durften alles, das, was sie dort gefunden haben, halt eben auch behalten und dann irgendwann wieder zurück mitnehmen in die Fantasy-Welt von DSA. Und irgendwann standen die halt von Endboss, und einer der Charaktere hatte eine Handgranate mitgenommen aus unserer Welt und hat die Handgranate geschmissen, ohne zu wissen, was sie macht. Dementsprechend war der Boss One-Hit-Wonder tot. Und die Spielleitung hatte da auch gar nicht mehr mit gerechnet. Und das fand ich so witzig, weil du gerade sagtest, wegen, ihr wisst gar nicht, was da abgeht. Das fand ich irgendwie passend zu erzählen. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, da kommen dann einfach, wenn die Leute mitspielen, richtig coole Ideen auf und so. Das ganze Orchester, das vom Sheriff eingesperrt worden ist, nur weil ein Radio im Knast lief.
Mhm.
Und lauter solche Kleinigkeiten eigentlich.
Ja. Schon. Das klingt schon witzig. Also es klingt auf jeden Fall sehr abstrakt, und da bin ich ja tatsächlich für zu haben. Hast du denn, ja, brauche ich gar nicht fragen, ob du da irgendwas hast. Du hast auf dem Stapel der Möglichkeiten noch eingeschweißte Bücher.
Ja, shame on me.
Gibt es da irgendwo was, wo du sagst, ja, das auf jeden Fall, das möchte ich in den, ich sag jetzt mal, nächsten 5 Jahren auf jeden Fall mal einmal gespielt haben oder geleitet haben?
Also ich überlege gerade bei den Eingeschweißten, also ganz so viele Eingeschweißte ist es nicht, aber ich habe hier jetzt neben mir Bunkers and Badasses liegen, da habe ich tatsächlich sogar auch schon reingelesen.
Mhm.
Das ist das Rollenspiel zu Borderlands.
Ah, geil.
Und zwar nicht zu Borderlands in der Borderlands-Welt, sondern im zweiten Borderlands-Teil gab es ja diesen DLC Bunkers and Badasses in der Fantasy-Welt. Ja. Also die Borderlands-Charaktere in der Fantasy-Welt mit ihren Knarren. Und das, ja. Ich finde das Computerspiel cool, und dementsprechend dachte ich mir, du musst dieses Regelwerk haben. Und ja, es ist so geschrieben, als würdest du genau dieses Computerspiel spielen, mit Kanonen auf Orks schießen oder irgendwelche Ritterfiguren, Drachen, und überall in dem Regelwerk alles Mögliche so reingeschrieben. Also, ja, einfach krank. Schön durchgeknallt.
Ja, glaube ich. Es ist halt eben Borderlands, ne?
Also, ja, Borderlands eben, genau.
Genau, also wer Borderlands kennt, der weiß, was da einen erwartet. Und ich weiß, wessen Ohren zumindest gespitzt sind. Aber der leitet demnächst erstmal was anderes, und es wird sein Debüt, sagen wir es mal so, in der Spielleitung. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Einer unserer Spieler wird demnächst bei uns Deponia leiten.
Oh, cool. Ja, das ist mal ein anderer Pledge, auf den ich noch warte.
Ah, cool. Ist jetzt, glaube ich, neu aufgelegt worden, ne?
Genau.
Genau.
Die haben zweite Edition, oder also nochmal eine Neuauflage mit, glaube ich, erweiterten Regeln oder irgend sowas.
Ja, yeah, genau. Habe ich auch gehört. Ich habe jetzt vor, ich glaube, ein Jahr oder so war das, habe ich mir die alte Version quasi gekauft als PDF und habe es dann quasi doppelt und habe es dann einmal verschenkt, so gesehen. Und das wird er jetzt demnächst leiten. Ich habe auch noch nichts zu den Regeln gelesen oder so und deswegen, ich habe noch gar keine Ahnung, was mich da oder ja, also was da auf mich wartet. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf.
Ja, wird bestimmt gut und auch, glaube ich, von den Regeln oder vom Hintergrundsystem einfach ziemlich schön, denke ich mal, mit Detailliebe gestaltet sein. Da hat ja auch Mairi mitgemacht
und ja,
sie mitentwickelt.
Genau, Deponia ist auch eine fantastische Welt. Auch da, wer die Spiele kennt, unfassbar offen, unfassbar chaotisch und ich glaube, unfassbar, ja, wie soll ich sagen, frei in dem, was du tun möchtest. Ne? Also gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. So mit Sachen zusammenbauen und so.
Ich denke auf alle Fälle und die haben ja auch wieder ein, glaube ich, ein lustiges System mit diesen Kärtchen und so. Diesen Loot-Kärtchen oder sowas müsste da drin sein.
Das weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir Würfel haben mit Plus und Minus. Die hat er nämlich uns schon gegeben.
Das ist, glaube ich, das ist das Fate-System, glaube ich.
Ja, es ist Fate, genau.
Genau, ja. Das habe ich tatsächlich, eins der wenigen Systeme, die relativ groß sind ja sogar, dass ich noch gar nicht gespielt habe. Oder nicht, dass ich wüsste.
Ich habe es noch nicht gespielt.
Genau, nee. Aber das soll, glaube ich, ziemlich cool sein, auch weil es halt einfach so ein Storytelling mehr ist. Und nicht so,
ja, genau.
Nicht so eine Würfelschlacht wie DSA oder D&D.
Ja,
und es halt einfach nur besser würfeln und so weiter ist und kämpfen.
Ja, ich mag das ja sowieso ziemlich gerne, dieses erzählerische Rollenspielen, ne, dass man halt wirklich eine Welt und auch ein System hat, so wie City of Mist haben wir jetzt vor der aktuellen Kampagne gespielt zum Beispiel. Ich habe das, glaube ich, schon so oft gesagt, dass ich mal wirklich die Einleitung gelesen habe für den Abend und danach konnte ich mich hinsetzen und ich habe eine Stunde lang zugehört. Und es nicht ein einziger Würfelwurf wurde gemacht, ne? Und sie sind trotzdem irgendwo vorangekommen in der Story. Und das fand ich einfach total schön.
Ja, ja, das ist immer mega. Du musst nicht irgendwie, also macht auch mal Spaß, irgendwie so die Würfel am Stück durchzurollen, aber es ist auch super cool, wenn du halt einfach mal einen kompletten Spielabend ohne einen einzigen Würfelwurf durchschaffst und sagst, ey, das war Rollenspiel und nicht nur irgendwie Tüppchen schubsen.
Ja, ist so. Ist wirklich so. Es macht unglaublich viel Spaß und ich habe mir auch fest vorgenommen, egal in welchem System, so wie jetzt Adventure Island ist eigentlich auch viel mit Auswürfeln, aber ich versuche da tatsächlich so ein bisschen die Waage zu halten. Wir haben jetzt vor ein, zwei Jahren sagte einer unserer Spieler, ja, ich möchte nicht immer einen neuen Charakter anfangen und dann immer bei Level 1 anzufangen, ist auch irgendwie doof. Naja, gut, ich sage, das nehme ich mir zu Herzen und dann steigen wir ein mit Level 2 oder 3. Ich sage, wir sind alles erfahrene Rollenspieler, warum auch nicht, ne? So. Ich sage, und das im Grunde hat es ja auch nichts mit der Erfahrung zu tun, an unserer Erfahrung. Aber einfach dann halt eben diese Hürde zu nehmen, zu sagen, oh, ich muss noch ausleveln, bis ich das erreichen kann, was ich eigentlich will. Das wollte ich halt eben nehmen und das habe ich auch ganz gut geschafft. Und aber diese, ja, zu sagen, du musst nicht alles auswürfeln. Wenn du da die Wand hochklettern willst, dann kletterst du die Mauer hoch oder whatever. Ne? Also habe ich, glaube ich, auch schon oft genug erzählt. Und ich glaube, das kriegen wir tatsächlich ganz gut hin in der aktuellen Kampagne, diese Ausgewogenheit zwischen Würfeln und Erzählen.
Ja, das ist eine super Sache eigentlich. Ich habe auch schon komplette würfelfreie Spiele gespielt. Also ein Spitzel von mir, der hat komplette Kampagne, oder naja, Kampagne ist nicht, lauter One-Shot-Abenteuer in einer Welt entworfen. Da gibt es keine Würfel. Da hast du keinen einzigen Würfelwurf, wenn du dieses Spiel spielst.
Das ist geil. Und ich finde es auch cool.
Es ist einfach nur auf Erzählung und funktioniert wunderbar und ist auch cool, ja. Und das ist zum Beispiel, was mich auch bei einigen Podcasts immer so ein bisschen nervt. Weil gibt es ja doch einige coole Let's Play-Podcasts zum Anhören. Und wenn die dann aber halt irgendwie 3 Stunden Würfelorgien durchspielen.
Ja, genau.
Dann denkst du, oh mein Gott, irgendwann steigst du aus und dann weißt du gar nicht mehr, drei Folgen später ist der Kampf immer noch am Laufen und weißt du gar nicht mehr, um was es geht in der Geschichte. Genau. Da fand ich zum Beispiel den Michael Jägers auch immer super, weil der das halt einfach auf Kampf sind 2 Würfelwürfe und dann, wenn überhaupt einer vorkommt und dann geht's weiter.
Mhm.
Und bei dem habe ich dann auch mal ein paar Mal mitgespielt. Online eben in diesem Podcast. Der hat sich wirklich, der ist lohnenswert anzuhören, weil es halt einfach schön runter, knackig, Story-lastig ist und nicht irgendwie würfellastig und keine Orgien zum Durchwürfeln.
Mhm. Ich glaube, das ist auch, liegt tatsächlich auch bei uns so ein bisschen daran, dass wir halt das eben aufnehmen und hochladen. Natürlich eigentlich mehr für uns, damit wir, wenn wir mal eine etwas längere Pause haben, dass wir dann sagen, so kann sich jeder nochmal anhören, wo stehen wir eigentlich, wo sind wir eigentlich. Jetzt kommt noch dazu, dass ich ja auch noch mit Rückblenden spiele. Das heißt, wenn nicht alle Spieler können, dann reisen wir so ein bisschen zurück in die Zeit und gucken, was die Charaktere von vor 8 Jahren gemacht haben. Was unglaublich viel Tiefe gibt für das ganze Abenteuer und die Charaktere an sich, macht auch unglaublich viel Spaß, sich da was auszudenken und das dann auch noch auszuspielen, ne?
Ja. Einfach die Charaktere selber, die haben ja so viel Potenzial, da manchmal ist quasi der Plot schon im Weg, um die Charaktere auszuspielen.
Ja, genau. Und wie gesagt, da diese Rückblenden. Ich bin gespannt, ich weiß ja schon ein bisschen, was kommt. So, ich bin gespannt, wie die Spieler dann da auch irgendwann darauf reagieren, weil ich auch mit jedem ein Einzel-Solo-Abenteuer spielen möchte, um zu gucken, wo kommen die Charaktere eigentlich her, zum Beispiel. Ne? Und ich glaube, das macht auch richtig viel Spaß. Ich muss aber auch zugeben, mir macht dieses Abenteuer unglaublich viel Spaß. Mir macht dieses System Adventure Island sehr viel Spaß. Es soll jetzt keine Werbung dafür sein. Aber ich habe es selber mal in einem Interview gesagt, wer möchte nicht einmal wie Captain Jack Sparrow über die 7. See fahren oder so. Ne? Also das macht dann, glaube ich, schon unglaublich viel Spaß. Ja.
Oh ja. Also ein Piraten-Setting ist aber auch einfach, das holt einen immer wieder ab.
Ja,
ich glaube, da kriegst du die meisten gecatcht.
Ja, ist, glaube ich, wirklich so. Ne? Also wer wollte nicht als kleiner Junge, also jetzt spreche ich natürlich nur die Männer an, aber wer wollte halt nicht als kleiner Junge oder als kleines Mädchen Piratin oder Pirat sein? Ne?
Eben, ja. Genau.
Dieses freie Leben auf der See macht schon Spaß, glaube ich. Also wir erleben das ja jetzt gerade als eine Art Rollenspiel. Ne? Das ist ja, macht ja eben was aus, Rollenspiel. Und als Pirat, ja, sich das vorzustellen, ist auch schon cool auf jeden Fall. Ja.
Genau, ja, und das nächste Mal dann machst du es dann live auf dem Schiff bei dir in die Ecke. Du hast es ja gar nicht mehr so weit.
Nee, das stimmt. Aber ich hole mir einfach so ein kleines Plastikbötlein und setze mich damit im Pool.
Ich weiß gar nicht, wo sie losstarten, ob das Bremerhaven ist oder sowas, aber auch ein Live-Rollenspiel, die fahren dann halt 3 oder 4 Tage mit einem Segelschiff um in der Nord- oder Ostsee umeinander. Demeter.
Boah, dann
auch ich glaube, so ein Cthulhu-lastiges Setting.
Ja,
okay. Sagt, die Anreise ist halt auch schon bald für mich.
Alleine einfach mal Pen and Paper auf dem Schiff zu spielen, ich glaube, das macht ja schon allein richtig Bock. Abgeschieden von der Welt, vielleicht auch kein Netz oder so, dann das bockt, glaube ich.
Ja, die machen es live, aber ich glaube, gibt es nicht das Board Game Cruise? Da werden sie bestimmt auch nochmal Pen and Paper mit anbieten und nicht nur Brettspiele.
Stimmt. Ja. Okay, wir schweifen, wir sind total abgeschweift.
Genau, aber wir schweifen wieder ab. Ja. Da fällt mir nämlich ein, weil ich habe dir vorher fünf Rollenspiele erzählt und neben mir liegt eins, das ich total vergessen habe, wenn ich das noch mit reinschmeißen darf.
Ja, klar.
Mein Hörner erst zu dir eigentlich auch zu Deadlands, ist erst gleiches Ding. Nee, Private Eye liegt neben mir noch.
Ah, Private Eye, ja. Mhm.
Das ist halt auch einfach sowas von das Regelwerk, ich mag es nicht, bin kein D100-Fan und Charaktererschaffung ist meiner Meinung nach verpackt, weil wenn du einen Professor erstellst, der irgendwie ganz super intelligent ist, dann hast du 500 Charaktererschaffungspunkte und wenn du einen Hafenarbeiter spielst, hast du 70 und dann kann der Professor plötzlich besser Bernacle fighten als ein Bernacle-Fighter. Ein bisschen komisch, aber ansonsten die Liebe zum Detail in diesem Regelwerk, einfach mal irgendwie 250 Seiten Hintergrundwissen über London 1890 und die Zeit, das ist halt einfach so geil und die Abenteuer sind halt mega, die Redaktion Fantastik da geschrieben hat.
Mhm.
Da hast du so viel Spaß dran. Da habe ich auch mit dem Michael Jägers eins aufgenommen, auf dem Jägers Netcast oder Podcast. Die lohnen sich auch super anzuhören.
Also, kannst du mir nachher mal den Link schicken?
Genau, keine Eigenwerbung, weil sie haben Michael Seiner, also der ist auch Michael.
Ja.
Genau. Aber ich hatte sehr viel Spaß und der hat sehr, sehr viel Cthulhu und auch eben Private Eye und ein paar andere Geschichten, die er gemacht hat, die super umgesetzt sind. Schicke ich dir später, ja. Ja, macht's gerade momentan, macht er Pause. Einfach aus Zeitgründen oder wer weiß. Aber wir hoffen alle, dass er wieder weitermacht.
Mit Sicherheit. Da gehe ich ganz stark von aus. Sehr, sehr schön.
Und mit Ralf arbeitet der ja auch zusammen. Also diese Gedankenspiele-Podcast.
Mhm.
So ein bisschen Stories, entweder mystische Sachen oder einfach irgendwie Historie, die wir hier haben. Was könnte man machen daraus als Rollenspiel-Setting und wie kann man das in sowohl in DSA oder Cyberpunk oder irgendwas anderes Cthulhu verwurschteln?
Mhm. Ja, es ist Ralf ist auch so ein absolutes Brain. Also den fand ich auch total dufte, die Type. Nein, also hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch die Person an sich und bin mal gespannt. Vielleicht lade ich den irgendwann nochmal ein. Mal gucken.
Mach das und spiel mal mit ihm zusammen. Das macht auch super Spaß.
Ja, das glaube ich. Also ich glaube, das wäre tatsächlich auch so, wenn ich dir nicht die Zeit hätte, würde ich so viel mehr spielen. Und es gibt so viele Rollenspielanfragen da draußen, wo ich sage, oh Mann, ich habe schon wieder Spätschicht. Oh Gott, ich habe schon wieder Nachtschicht. Ich bin halt eben gebunden an Job und ja, das ist halt, es nervt. Ich würde ganz gerne mehr spielen, gerade online. Das bietet sich halt
ja, an. Ja, kenne ich.
Ja.
Die liebe Zeit.
Genau. Michael, hast du noch ein System so auf die Schnelle, wo du sagst, das möchte ich nochmal spielen? Oder habe ich noch nicht ausgepackt, aber würde ich gerne mal spielen?
Ich ein System, als ich gerne mal spielen würde und ja, ein paar habe ich ja jetzt einfach schon genannt und haben wir schon drüber gesprochen eigentlich. Deponia, Bunkers and Badasses und so weiter. Was ich immer wieder super gerne auspacke, ein sehr kleines System, ist das Mietlinge von System Matters.
Das welches?
Mietlinge.
Okay.
Das ist ein Regelwerk, das hat glaube ich 50 Seiten und davon sind irgendwie 30 Seiten Bilder. Und die Schiffgröße ist, ich würde mal sagen, Rentner geeignet. Also eher so Schiffgröße 15 oder so.
Mhm.
Ein super nettes System. Du spielst nämlich nicht die Helden, die losziehen, um den Drachen zu töten, sondern du spielst die Mietlinge, die den Helden hinterherreisen und das Gepäck tragen, die Chronik aufschreiben, die Fackeln tragen, die Fallen aufpieksen, den Fraßkoch und dergleichen. Und dein Abenteuer beginnt in dem Moment, also du baust erstmal zusammen die Geschichte auf, was ist passiert, welche Gefahren haben die Heldin, quasi mit denen ihr mitgereist habt, überwunden, als sie in den Dungeon reingegangen sind, in tiefen Fenster in den Wald oder sonst irgendwo hin. Und dann gab es das große böse Monster, den Drachen zum Beispiel, der bekämpft werden musste und die Helden haben den Drachen besiegt, sind dabei aber alle gestorben und jetzt stopfen sich die Mietlinge die Taschen voll und müssen versuchen, wieder aus diesem Dungeon rauszukommen.
Ah, okay.
Und was sie definitiv nicht können, ist kämpfen. Und ansonsten können sie eigentlich auch nichts, bis auf ihre eine Spezialfähigkeit, die sie haben. Und das gibt sehr lustige und absurde Geschichten, die man dann spinnt. Sehr viel Humor und Klamauk mit drin. Aber macht mega viel Spaß. Vor allem kannst du super gut als One-Shot spielen, so für 3 Stunden oder so. Also perfekt geeignet, um das auf einer Spielemesse zu machen oder auf einem Con oder sowas. Oder halt sagst, du möchtest Neulinge ans Rollenspiel ranführen.
Ja.
Immer sagen, hey, ich brauche keinen Charakter erschaffen, weil da steht schon fast alles drauf. Ihr müsst einen Namen eintragen vorne und euch einen Gegenstand aussuchen, den ihr dabei habt. Und dann erklärt mir, wie kommt ihr jetzt an dem Troll vorbei, ohne ihn zu bekämpfen. Und dann kommen die lustigsten Geschichten raus. Da hatte ich mit dem Ralf dann auch eben bei Michael im Podcast das erste Mal zusammengespielt. Wir haben uns bekriegt. Ich war der Bauer mit dem Huhn, er war der Koch und wollte meinen Huhn ständig kochen. Und kannst du dir vorstellen.
Ja.
Die Session geht darum.
Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich muss auch eine Hühnersuppe kochen für die Helden. Sie sind erkältet.
Französische Koch, ja. Genau. Genau so ging es los, ja.
Sehr und, cool.
Nee, das System ist auch mal so, wenn es heißt, ah, kannst du mal schnell irgendwie was leiten? Wir bräuchten da morgen noch irgendwie eine Spielsession oder sowas, so, Gott, ich denke mir jetzt nichts irgendwie aus. In einem anderen System auf Deadlands, das eine Abenteuer, das ich schon 5-mal geleitet habe, habe ich keine Lust. Mhm. Ja, dann nimmst du Mietlinge mit. Das geht immer. Und wenn du dann einfach noch ein paar Props mit auf den Tisch schmeißt, das finde ich auch unwahrscheinlich gut und wichtig, wenn du mit 9 Leuten spielst, einfach um die abzuholen, nimm ein paar Props mit. Bei Mietlinge habe ich einfach 100 Labmünzen da. Und wenn sie dann losgehen und sagen, okay, Spiel geht los, ihr habt den Goldschatz geplündert von dem Drachen, das ist auch gleichzeitig im Mietlinge die Lebenspunkte, die Goldmünzen, dann stelle ich jedem halt einfach mal 20 solche Münzen hin aus dem Lab. Und die so, wow, cool. Ich habe was in der Hand. Oder in Deadlands habe ich einfach Dollarnoten, einfach Spielgeld und drücke halt cool. Jedem halt dann einfach mal 20 Dollar in die Hand als Dollarnoten. Und auf der letzten Runde auf der Messe habe ich ihnen dann halt einfach einen Silberschatz auf den Tisch geknallt. Irgendwelche silber angemalten Holzsteinchen, die aus dem Deko-Bedarf. Das gibt so viel Atmosphäre.
Ja, absolut. Ich mache das auch so ein bisschen immer, ich versuche so ein bisschen Stimmung mit Deko, so wie du sagst, halt eben so ein bisschen zu erzeugen. Ne? Also ich habe jetzt vor ein paar Jahren mal von meinen Eltern ein Navigationsgerät bekommen. Das ist so ein Kompass mit schieß mich tot. Es ist so ein typisches Navigationsgerät, was man halt eben auf Schiffen benutzt. Mhm. Ich habe vor Jahren mal so ein Lego-Schiff gekriegt, also so ein Lego-Schiff in der Flasche. Ich weiß nicht, das kennt man bestimmt. Habe ich mal geschenkt gekriegt von meiner Frau. Und ich habe so ein paar Goldmünzen habe ich auch noch irgendwo rumfliegen gehabt. Die habe ich halt auf dem Tisch verteilt und den Tisch halt eben so ein bisschen dekoriert damit. Und einfach nur so ein bisschen Seefahrer-Feeling halt eben aufzubauen. Ne? Und das klappt ganz gut. Also das, die Immersion ist einigermaßen, sagen wir es mal so.
Da bin ich einfach nur so diese Details. Du musst ja nicht irgendwie den kompletten Raum mit Holzplanken, Deckplanken und alles. Das erwartet ja keiner. Aber wenn ein paar so Kleinigkeiten da sind, also erwarten tun sie sowieso nichts. Aber wenn du dann halt einfach dieses Gimmick noch drauflegst auf dem Tisch, hier sind ein paar Münzen, da sind ein paar Dollarnoten. Gut, auf der Messe mache ich es nicht, aber ich habe es auch schon dann, wo wir in der Bibliothek dann halt in Fürstenfeldbruck auf Brook'n'Roll hatten die das dann, da habe ich dann den Revolver auf den Tisch gelegt, so ein Replika-Revolver und habe dann einen Cowboy-Hut aufgehabt und eine Weste an und die Mitspieler, die waren dann da gestanden, denen ist erstmal die Kinnlade runtergefallen, boah, cool. Und auch die Veranstalter, ich finde das so geil, jetzt geht es mal irgendwie zum Pokerchips und was weiß ich alles mit.
Ja,
ja, ist das sind drei Trümmer, die schmeiße ich einfach mit in mein Gepäck mit rein, in den Rucksack, das geht dann schon. Und genau, du holst die Leute halt einfach ab, nicht nur durchs Spielen. Das ist klar, das Wichtige ist einfach, dass die Story passt und alles, aber das ist halt einfach nochmal so das i-Tüpfelchen.
Ja, genau. Genau, ja. Es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, die Spieler abzuholen, auch mit einem ich versuche mit jeder Folge, jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall habe ich es mir angewöhnt, so einen kleinen Prolog zu schreiben, so ganz kurz anreißen, was ist passiert und dann fortfahrend so, was also jetzt zum Beispiel mit dem aktuellen Reiseziel Portmorgen habe ich so ein Outro geschrieben zum Beispiel. So, ihr seht diese Masten, ihr seht den Hafen von Portmorgen, ihr seht die, also so ein bisschen schon beschreiben und so ein kleines Ausklingen des Abends so, ne? Also von der Folge, sag ich mal. Oder halt eben jetzt dann reinstartend, ihr seid jetzt eingewiesen worden und ihr könnt jetzt runter vom Schiff und so weiter. Und so. Also so immer wieder Prolog und immer wieder ein Outro eben zu haben. Mhm. Ne? Also das finde ich auch, holt die Spieler unglaublich gut ab, meiner Meinung nach.
Ne, definitiv. Also wir hatten es auch in der Cthulhu-Runde, da hatten wir dann jedes Mal immer das gleiche Lied, bevor es losging, haben wir das Lied gestartet und mit Ende des Liedes ging die Session los und war es einfach drin, weil dieses Lied einfach so, der Trigger, schaltet einfach um, so, jetzt wird gespielt. Oder in der aktuellen Runde, was wir jetzt haben, eine Fantasy-Runde, das ist so, bevor wir losstarten, erzählt jeder einen Fact über seinen Charakter. Und das sind saulustige Facts teilweise, DC20, also so ein bisschen D&D-mäßig. Wir haben einen Halbriesen mit dabei, der hat dann in einer der ersten Runden erzählt, ja, für einen Riesen hat er verdammt kleine Hände. Und das bleibt halt einfach hängen, diese Geschichte.
Ja.
Und entweder direkt denkst du halt vor der Session diesen Fact aus oder während der Session fällt dir irgendwas auf, was du halt einfach spielst und dann bringst du es in der nächsten Runde mit rein. Wir hatten dann unseren Feind, den wir wahrscheinlich jetzt in einer der nächsten Runden bekämpfen müssen, ist ein grandioser Bade und ich habe dann halt irgendwann gesagt, mein Charakter ist absoluter Fan dieses Baden. Auch wenn ich weiß, wir werden ihn irgendwann bekämpfen müssen, wahrscheinlich töten müssen oder er tötet uns.
Ja.
Aber dementsprechend hat es dann halt schon die ein oder andere Situation gegeben, wo wir den getroffen haben, wo es dann hieß so, hey, du kannst doch jetzt nicht irgendwie gegen den vorgehen, das ist so, der macht doch so gute Musik.
Mhm.
Und da sind
solche Geschichten. Ja. Ja, ich finde das auch. Ich habe am Anfang dieser Story, ich glaube, ich habe es jetzt in einer letzten Folge, habe ich es auch schon mal erwähnt, habe ich den Spielern gesagt, ey, denkt euch mal eine Geschichte aus, es wird wichtig für das nächste Abenteuer. So, oder für die nächste Session. Und das ist natürlich Futter für uns Spielleiter, ne? Also es ist ja nicht nur, dass es dazu beiträgt, einen Abend zu füllen, sondern es ist halt auch eben Futter für uns Spielleiter, das dann halt eben mit einzuarbeiten, irgendwo, irgendwann. Ne? So. Und das, wie du schon sagst, oder wie wir jetzt schon öfter jetzt erwähnt haben, das macht unglaublich viel aus und es gibt unglaublich viel Tiefe für den Charakter, ne?
Ja. Dann, genau, also du rundest halt einen Charakter einfach in sich ab und er hat eine Persönlichkeit. Das ist nicht nur irgendwie eine hingeklatschte Rolle, so wie, klar, auf so einer kleinen Veranstaltung oder eine Messe oder sowas, da legst du den vorgefertigten Charakter hin und sag, hier, hast du fünf oder zehn vorgefertigte Charaktere zur Auswahl, such dir einen aus und überleg dir noch einen Namen und zwei Ausrüstungsgegenstände, fertig. Los geht's. Aber wenn du eine Kampagne spielst, dann brauchst du einfach Tiefe und macht es ja auch viel mehr Spaß irgendwie, wenn irgendwie Drama um die Charaktere mit entsteht.
Ja, ich habe das, wo du gerade sagst, vorgefertigte Charaktere. Ich habe ein Abenteuer für das System Dieseldrachen, oder mittlerweile auch zwei, das dritte ist an Arbeit, geschrieben und das habe ich jetzt dreimal auf Conventions gespielt. Und es gibt vorgefertigte Charaktere dafür. Die sind so ein bisschen angelehnt an das A-Team. Da weiß man natürlich dann auch schon, okay, es handelt sich um den und den Charakter. Ne? Also ich habe einen Ork, ich habe einen Halbling, einen Menschen und war das ein Goblin? Habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Ein Ork. Ork, Goblin, Halbling und ein Mensch. Mhm. Und die sind alle so ein bisschen angelehnt an dieses A-Team halt eben. So, Hannibal ist der Ork. So, die haben nicht auch die Namen, sondern die Namen dürfen die Spieler sich halt eben selber aussuchen. Aber der Ork ist so ein bisschen der Anführer, der die Gruppe zusammenhält, der guckt, was ist der Plan, wie können wir es am besten machen. Aber es wird gemeinsam entschieden. Also er hält die Gruppe mehr oder weniger zusammen. So, dann gibt es den Schlossknacker, also den Tresorknacker. Es gibt den Piloten, der halt eben die Fahrzeuge steuern kann, sehr gut. Also ein bisschen alles so ein bisschen halt eben darauf ausgelegt von den Charakteren von A-Team. Und dann, weil, wie gesagt, die meisten kennen das A-Team. Und dann weiß man auch ungefähr, okay, den kann ich so und so spielen. Das braucht jetzt nicht viel Hintergrundwissen. Und aus der letzten Session habe ich halt auch mitgenommen, Feedback mitgenommen, wo die Spieler gesagt haben, hey, am Anfang der Runde wäre es sinnvoll, wenn du den Spielern nochmal einmal entscheiden lassen würdest, was würden die alles mitnehmen für dieses Unterfangen. Ne? Und das habe ich jetzt auch so mitgenommen und lasse sie dann auch noch entscheiden, okay, ihr habt den und den Clou, da ihr müsst so ein Museum ausrauben, das ist halt eben dieses Abenteuer und ist ein One-Shot. Und dann lasse ich die das halt eben noch ausklamüsern, so, was nehmen die halt mit, ein Seil, Dynamit oder, ne?
Ja, aber ist ja auch, das A-Team ist ja auch wirklich die perfekte Rollenspielgruppe. Du hast einen Anführer, du hast einen Damage-Dealer oder Tank, wie auch immer du nennen willst. Du hast einen Tinker, ja, Piloten oder du hast einen Face. Heißt ja auch sogar schon so.
Ja, genau. Also, ja, das macht schon, also ich habe das dreimal geleitet und es ist dreimal einfach grandios gelaufen. Es macht unglaublich viel Spaß.
Ja, sehr cool, ja.
Ja. Michael, wir kommen zum Ende der Folge. Und es gibt immer eine letzte Frage, die ich jeden stelle. Also die vier Fragen sowieso. Aber die meisten sagen, das ist die schwierigste von allen. Was ziehst du aus dem Rollenspiel?
Ja, schwierig ist relativ. Also ich glaube, tatsächlich ist es gar nicht so schwierig. Man muss nur ganz kurz überlegen, wie man es formuliert. Mhm. Du kannst aus dem Rollenspiel ganz viel sogar rausziehen. Also sowohl aus dem Pen and Paper als auch aus dem Lab. Ich habe jetzt beide Seiten, die ich kennengelernt habe.
Ja,
Genau. Im Pen and Paper ist natürlich vor allem dich in andere Figuren mit reinzuversetzen und einfach Kreativität und so ein bisschen Fantasie mit, weil es läuft ja ständig Kopfkino bei dir ab, wenn du Rollenspiel machst und das hast du natürlich sehr viel in dem Paper und natürlich auch einfach die Gruppenaktivität, weil du spielst ja immer mit anderen und nicht alleine im Normalfall. Ob es jetzt alleine während Corona vom Bildschirm ist oder dann eben in der Gruppe wieder am Tisch oder auf dem Sofa. Und beim Pen and Paper, beim Lab finde ich es tatsächlich sogar noch umso mehr, weil du ja wirklich diese Rolle noch stärker verkörperst, weil du bist ja in diesem Moment diese Rolle. Plötzlich, wenn du nicht dich selbst spielst, machen viele auch, habe ich auch schon gemacht, so ein bisschen, oder irgendwann wirst du auch selber zu deinem Lab-Charakter, wenn du zu lange spielst. Ja, der Charakter, den ich 15 Jahre spiele, der lügt nicht. Lügt eigentlich nicht. Und mir fällt Lügen, seit ich den spiele, noch schwerer als früher. Also ja, natürlich kann ich lügen, wie jeder andere Mensch auch, aber so diese offensichtlichen großen Lügen oder sowas irgendwie, ist nicht so und so, fällt mir wirklich, seit ich den spiele, noch schwerer, weil ich damals entschieden habe, die Figur liegt einfach nicht. Und aber wenn du jetzt gerade eben Rollen spielst, die dich aus deiner Komfortzone ziehen, wenn du mal sagst, okay, ich spiele jetzt das arrogante Arschloch, ich spiele jetzt denjenigen, den Schläger oder sowas, den Gewalttätigen oder sowas, du sagst, das bin ich nicht, dann lernst du tatsächlich nochmal über dich selber mehr, mehr über dein eigenes Wesen kennen und tatsächlich auch, wie du dich in der Gesellschaft verhaltest, weil du, klar, den Gewalttätigen bist jetzt eigentlich brutal und begehst einen Tabubruch nach dem anderen gesellschaftlichen, aber du weißt, du machst es in einer sicheren Umgebung und weißt, wie die anderen Leute darauf reagieren. Also du kannst tatsächlich, es gibt Education Labs, genau, die dafür abgestellt sind, um solche Sachen mal auszuprobieren, um rauszukommen, wie sich Gesellschaft entwickeln könnte, wenn es schief geht. Was passiert in einer Dystopie oder so weiter. Und das ist halt auch so richtig krass. Ich war jetzt vor kurzem im Januar war ich auf einer Veranstaltung mit 16 Spielern ungefähr, 15, 16 Spielern so. Und wir haben in den 70er Jahren gespielt und ich hatte ein wirklich schlimmes moralisches Verbrechen begangen. Wir hatten Verbrecher bei uns in der Gruppe, in der Spielergesellschaft, die hatten die theoretisch schlimmeren Verbrechen begangen, wie Mord und so weiter. Aber ich habe das moralisch verwerflichste Verbrechen begangen und wurde dann von allen Spielercharakteren, also die Spieler, nicht von den Spielern, weil die wussten ja alles, das ist nur in der Rolle so, aber so angefeindet und gehasst. Und du spürst plötzlich diesen Druck auf dir lassen. Das ist halt so ein richtig krass emotionales Spiel. Und danach wirklich froh bist, wenn die Sache vorbei ist, wenn die anderen Leute dich in den Arm nehmen und sagen, mega cool gespielt und oh, ich war so froh, dass du den Antagonisten so gut darstellen konntest und wir so gut miteinander harmonieren konnten oder disharmonieren konnten, eigentlich die Rollen. Genau, und das ist halt einfach trotzdem ein super Erlebnis, um einfach mal zu sehen, wie funktioniert eigentlich unsere Gesellschaft.
Ja, krass. Also, ich glaube, im Lab steckt, glaube ich, noch ein bisschen.
Du gehst halt tiefer rein.
Aber, ja, genau. Ich wollte es nicht sagen, weil ich nicht so die Ahnung davon habe, aber ich glaube, da steckt, glaube ich, noch ein bisschen mehr drin als das Tischrollenspiel, ne?
Genau, ja. Also, wie gesagt, du gehst tiefer rein. Das Tischrollenspiel hast du ja auch die Rolle, die du verkörperst, aber da sitzt du ja im Nerd-T-Shirt da und erzählst einfach nur. Und je nachdem, deine erzählt in der Ich-Perspektive, da versetzt man sich natürlich mehr in die Rolle rein. Und der andere erzählt aber aus der Third-Person-Perspektive, mein Charakter macht. Da ist es natürlich sehr metamäßig. Das ist schon manchmal fast wie ein Brettspiel.
Ja. Und im Lab hast du halt wirklich, du stehst ja als die Person da. Du verkörperst dann Sir Alexandria von Reichenhaupt. Und dann musst du halt auch eben, ja, ich sag jetzt mal ganz salopp, das tun, was der tun würde. So.
Ne? Genau, und dann halt und genau nicht das, was du tun würdest, sondern eben, was die Rolle tun würde in dem Moment.
Ja. Ja. Ja, es ist, ich glaube, Lab ist halt wirklich nochmal eine Schippe drauf, auf jeden Fall, definitiv. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, was du da machst, neben dem Rollenspiel, wenn die Zeit dafür da ist. Und ja. Ich kann nichts anderes sagen, außer es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Michael. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken, mich mit dir zu unterhalten, auch wenn wir beide sehr müde sind und wir können jetzt beide gleich ins Bett gehen. Nein, ich habe mich sehr gefreut, dass du Zeit hast und dir die Zeit genommen hast. Und ja, wenn du noch irgendwas sagen möchtest, dann hast du jetzt noch deine paar Sekunden.
Also zum Spieler, da würde ich jetzt erstmal sagen, danke fürs Leiten. Zu dir sage ich danke fürs Einladen. Und ja, spielt eure Rollen und haut rein.
Ja.
Geht auf Convention, geht auf Podcast und trefft Freunde und ja.
Genau. Ne? Also wie Michael schon sagt, haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.
Gut dann, servus. Mach's gut. Aber die Erde.